Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Jens Umbreit und seinen Gästen.
Zurück aus der Sommerpause meldet sich das Rasengeflüster. Ich freue mich sehr, der Sportjournalist von der Sächsischen Zeitung, sächsische.de, schreibt er auch. Sven Geißler ist in der Leitung. Sven, guten Tag.
Ja, hallo Jens, ich grüße dich.
Wir machen heute mal den Reisepodcast. Wir sprechen zu Beginn über deine Erlebnisse in der Bretagne. Du hast Urlaub schon gehabt, warst in der Bretagne. Sven, du bist sowieso für mich der Frankreich-Kenner schlechthin. Viele, viele Jahre reist du schon in unser Nachbarland, kennst das fast wie deine Westentasche. Dieses Jahr Bretagne, gib uns mal einen Einblick. Warum ist die Bretagne so schön?
Weil sie landschaftlich sehr interessant ist, sehr abwechslungsreich, weil sie, das muss ich allerdings auch sagen, touristisch nicht so überlaufen ist wie vielleicht der Süden Frankreichs, wo wir auch öfter waren. Aber inzwischen haben wir seit einigen Jahren tatsächlich unser Herz in der Bretagne gelassen und sind da sehr, sehr gerne. Auch die Menschen sind sehr freundlich. Wir haben da einen wunderbaren Campingplatz. Und ja, deswegen sind wir dort auch, wenn das Wetter manchmal, wie in diesem Jahr, durchwachsen sein kann, sehr gerne in der Bretagne.
Kann ich mir das dann so vorstellen, dass der junge Sportjournalist Sven Geißler dann früh am Morgen 8 Uhr in die Boulangerie, Patisserie geht und das frische Baguette holt?
Ist in dem Fall nicht richtig. Also erstens, das Jung ist nicht richtig. Zweitens gehe ich nur tatsächlich an die Rezeption vom Campingplatz, ach, okay, wo es das frische Baguette und natürlich nicht zu vergessen die Croissants gibt.
Sehr gut, sehr gut. Also das lohnt sich auf jeden Fall mal. Wer Frankreich machen will, kriegt ja immer hervorragende Einblicke bei der Tour de France, finde ich. Also das ist ja.
Ja, die war ja dieses Jahr auch dort, ja. Ist auch in der Bretagne unterwegs gewesen. Wir sind ihr leider einen Tag zu spät entgegengefahren.
Schade, oder? Also das mal mitzuerleben
ist. Hätte man anders planen können.
Ja, ja. Augen auf bei der Urlaubsplanung. Ich für meinen Teil war in der Toskana, Italien, um das auch gleich noch am Anfang zu sagen, auch ein wunderschönes Stückchen Erde. Also als Gott die Toskana geschaffen hatte, hatte er wirklich einen guten Tag gehabt. Florenz, Siena, Lucca, wunderbare Städte, kulinarisch auch ein absolutes Highlight. Lohnt sich auf jeden Fall und gerade Florenz hat mich absolut geflasht und beeindruckt. Tolles Städtchen, wer noch irgendeinen Urlaubsanreiz für dieses oder für nächstes Jahr braucht. Jetzt lass uns aber natürlich über das sprechen, womit wir uns so ansatzweise ein bisschen auskennen. Und zwar über den Fußball und den Sport. Fangen wir mal mit dem aktuellen Tagesgeschehen an. Wir zeichnen jetzt am Vormittag auf. Der Bundestrainer, der neue Bundestrainer wird ja heute vorgestellt. Hansi Flick. Was erhoffst du dir von Hansi Flick? Ich glaube, eine Revolution wird es nicht geben beim DFB.
Nee, also mit einer Revolution darf man da wirklich nicht rechnen, weil was man bei Hansi Flick kriegt, das weiß man. Das, was vielleicht ein bisschen anders ist als zu Jogi Löw, er versteht es sehr gut, auch mit Stars zu arbeiten. Das hat er beim FC Bayern richtig gut bewiesen. Ich glaube, dass das am Ende auch ein bisschen ein Problem von Löw war, dass er eben Führungsspieler, die zu stark geworden sind, lieber abserviert hat, als ihnen auch eine gewisse Rolle zuzubilligen. Also das fing für mich eigentlich schon mit Thorsten Frings an, 2008, und ging mit Michael Ballack 2010 weiter und dann über die drei, wo sich die Diskussion dann ja bis jetzt durchgezogen hat, Hummels, Boateng und Müller, müssen wir da gar nicht mehr reden. Also das, ich denke, dass er, dass Hansi Flick einen moderaten und auch angemessenen Umbruch hinkriegen wird und was er hinkriegen muss, und da weiß ich nicht, ob er das schafft, aber zuzutrauen ist es ihm, weil er es bei Bayern auch gut geschafft hat, nämlich die individuelle Klasse, die die Spieler ja eigentlich haben, mannschaftlich auf den Platz zu bringen. Und das ist das, was Jogi Löw leider in den am Ende verschenkten 4 Jahren nicht mehr geschafft hat. Also eine Spielidee habe ich zuletzt da nicht mehr erkannt.
Ja, leider. Jetzt ist natürlich so ein bisschen das Vorbild Italien. Die lagen 2018 am Boden, als sie die Qualifikation für die WM nicht geschafft haben. Dann kam Mancini, der hat sie wach geküsst. Der hat um die Routiniers so eine neue Mannschaft gestrickt. Und drei Jahre später sind sie Europameister. In drei Jahren ist die Europameisterschaft hier im eigenen Land. Das ist definitiv ein großes Highlight. Sollte darauf alles ausgerichtet werden?
Definitiv, natürlich. Das ist die Aufgabe jetzt. Du hast es angesprochen, wenn ich das kurz noch dazu sagen darf. Das ist genau der Weg. Also um die Erfahrenen, um ein paar Säulen, diese jungen und durchaus talentierten Spieler dann so einzusetzen, wie sie am effektivsten sind. Und das hat er nicht geschafft. Also das hat er weder bei den, also der Fall Sané, den können wir ja hoch und runter diskutieren, wenn wir wollen. Ne? Das war der Fall, der in Russland diskutiert wurde, dass er nicht dabei war, aber so richtig zum Laufen in der Nationalmannschaft hat ihn Löw nie gekriegt. Und das ist jetzt die Aufgabe von Hansi Flick. Und ja, diese WM, also vielleicht liegt es auch daran, dass ich mit der sowieso fremde...
Oh, bist du nicht der Einzige.
Die ist ein gutes Testturnier.
Vielleicht sollte man es so sehen und gucken, wie weit kommt man... Und schauen, wie weit kann man die Mannschaft entwickeln. Ich fand ja auch damals die WM 2010, da ist die deutsche Mannschaft in Südafrika auch ohne die ganz großen Erwartungen hingereist und hat dann komplett überzeugt, ist bis ins Halbfinale gekommen, ist dann Dritter geworden. Und ich glaube, das war so die erste Weltmeisterschaft dann, worauf der WM-Titel 2014 auch fußte.
Genau so ist es. Dort haben die damals jungen Spieler um Müller und so weiter ihre ersten Erfahrungen gesammelt und waren dann 4 Jahre später eben titelreif.
Vielleicht ist dieses Turnier dann in Katar dafür wichtig, Turniererfahrung zu sammeln. Denn das haben wir ja jetzt auch im Sommer gesehen. So ein Turnier ist nochmal komplett was anderes. In den Qualifikationsspielen, ich sag mal gegen Finnland, Nordmazedonien und sonst wen, da kannst du dann mal schnell gewinnen. Da zeigst du dann die von dir gerade erwähnte individuelle Klasse und zeigst das in einem Spiel. Aber ein Turnier ist eben nochmal eine komplett andere Aufgabe und nochmal ein komplett anderes Feld.
Wenn ich dich da korrigieren darf, ich glaube, Nordmazedonien haben sie nicht gewonnen.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, aber ich gehe.
Da kann man eben auch nicht mehr mal schnell gewinnen. Das ist auch so. Und das sagt auch was über den Entwicklungsstand der Mannschaft. Sicherlich muss man auch immer bedenken, dass sich auch andere entwickeln. Aber es gab eine Zeit, in der solche Gegner von der Mannschaft einfach souverän bespielt worden sind. Und das ist seit 4 Jahren weg. Das muss man sagen.
Dann will ich, bevor wir jetzt zum Pokal zu Dynamo Dresden, den Verein, den du ja aktiv betreust, kommen, auch noch das Thema Olympia ansprechen. Das größte Sportereignis der Welt ist am Sonntag zu Ende gegangen. Sven, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hatte in der ersten Olympiawoche noch Urlaub, ganz, ganz wenig mitbekommen und in der zweiten Woche dann sehr aktiv vieles mitbekommen, weil ich dann für das Radio die Olympischen Spiele dann mit betreut habe. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mit den Olympischen Spielen in diesem Jahr gefremdelt, weil mir wirklich so die Seele gefehlt haben. Dafür können die Sportler nichts. Die Sportler sind sicherlich happy, dass es diese Spiele gab. Aber ohne Zuschauer, boah, schwierig. Schwierig.
Ja, schwierig, aber ich finde es trotzdem gut, dass es die Spiele jetzt gegeben hat, eben wegen der Sportler und so wie sie es angenommen haben. Ja, natürlich haben die Zuschauer gefehlt. Man muss aber auch der Wahrheit halber sagen, dass bei Sportarten wie, ich sag mal jetzt einfach Ringen, ohne dass ich das irgendwie abwertend meinen würde, auch sonst wahrscheinlich nur sehr wenige Zuschauer da sind. Für die war es dann wahrscheinlich gar kein großer Unterschied.
Natürlich sicherlich
wollen wir volle Stadien, wollen wir volle Arenen, gerade bei Olympischen Spielen. Das ist doch ganz klar. Aber schlimmer wäre es, glaube ich, gewesen, wenn die sich jetzt 5 Jahre vorbereitet haben, um diesen Höhepunkt endgültig gebracht worden wären. Weil, also das ist schon das Größte für jeden Sportler, wie sie es auch immer sagen, die Sportler. Und deswegen finde ich es gut, dass es stattgefunden hat, auch wenn atmosphärisch da natürlich viel gefehlt hat.
Klar. Man muss auch sagen, Tokio hat einen tollen Job gemacht. In diese Spiele so zu organisieren, sicherlich mit großen finanziellen Verlusten, aber das so hinzustemmen in dieser ganzen Pandemie, Hut ab, muss man wirklich sagen, Chapeau vor den Gastgebern. Kurz noch ein Wort von dir. Du kommst aus einer Zeit, wo Deutschland im Medaillenspiegel immer sehr weit vorne war. Wir können uns da sehr, sehr gut dran erinnern. Gerade auch in der Nachwendezeit, Deutschland immer sehr weit vorne gewesen. Jetzt sind wir Neunter. Und ich habe so den Eindruck, das ist noch nicht das Ende der unteren Fahnenstange. Uns gehen so ein bisschen die Top-Sportler flöten. Viele junge Menschen können sich vielleicht auch gar nicht mehr dafür so motivieren, weil sie vielleicht auch nicht mehr entsprechend gefördert werden. Oder ist das zu weit gegriffen?
Es ist sehr komplex. Also es ist eher noch zu kurz gegriffen, glaube ich, weil da müsste man jetzt ganz weit ausholen. Förderung ist eine Geschichte, natürlich auch Anschlüsse, berufliche Dinge, weil oft entscheiden sich Talente beim Übergang von Schule zu Beruf gegen den Sport. Natürlich auch die Breite, aus der überhaupt eine Spitze entwickelt werden kann. Ich sag mal, die Politik, die politische Einstellung generell in diesem Land zum Thema Sport. Ich sag mal als Beispiel, wenn in Sachsen als erstes darüber geredet wird, Sportunterricht zu reduzieren, dann sagt das viel aus über den Stellenwert des Sports in diesem Land. Und ja, dann brauchen wir natürlich auch nicht mehr die Medaillen zu zählen. Die werden immer weniger werden.
Ja.
Und dann, das geht weiter über Standing von Trainern, wie die bezahlt werden und so weiter. Es geht auch über Trainingsbedingungen teilweise. Da ist eine ganze Menge, was zumindest hinterfragt werden müsste. Und ich sehe im Moment gerade dafür nicht mal einen Ansatz. Es hat ja schon mal den Ansatz der Leistungssportreform gegeben, nach Olympia 2012, London war das, glaube ich. Und ich wüsste jetzt ehrlich gesagt keine grundlegenden Ergebnisse dieser Reform.
Ganz, ganz schwierig, welche Konsequenzen man daraus zieht. Möglicherweise wird man sagen, ja, weil es die Medaillen nicht gab, kürzen wir jetzt auch die Förderung. Das wäre dann aus meiner Sicht auch zu kurz gegriffen. Und ja, andere europäische Länder, Stichwort Großbritannien, die zehren natürlich noch von London 2012. Der nächste Gastgeber Paris, Frankreich, ich glaube, die werden noch mehr Medaillen holen dann bei ihren eigenen Olympischen Spielen. Aber auch so ein Land wie Italien hat ja richtig gut abgeschnitten und die machen es uns momentan ja vor, muss man ganz einfach so sagen.
So ist es.
Ja, also von daher muss man vielleicht auch mal ins Detail gehen und was du gerade schon gesagt hast, es kann eigentlich nicht sein, dass man gerade junge Menschen sagt, okay, wir kürzen jetzt am Sportunterricht. Also ich sag mal, im DDR-Sportsystem war sicherlich nicht alles richtig, aber die Sportförderung, die Menschen auszusuchen, für welche Sportart sie geeignet sein könnten, das fand ich schon richtig gut. Bei mir, ich sollte mal Eisschnellläufer werden, für Olympia hat es leider nicht gereicht. Was solltest du werden?
Ich wollte immer nur Fußballer werden, insofern war das keine Option. Ich wäre wohl noch fürs Turnen in Frage gekommen, aber das kann ich mir aus heutiger Sicht auch überhaupt nicht mehr vorstellen.
Jetzt laufen gerade bei mir die Bilder ab, wie Sven Geißler bei der Turnkür. Und damit kommen wir zu Dynamo. Lass uns über Dynamo Dresden reden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin überrascht, ich bin positiv überrascht von Dynamo Dresden. Im Sommer habe ich so gedacht, naja, mit diesen ganzen Neuzugängen, ob das so funktioniert? Ja, man kann wirklich sagen, es sind erst zwei Spiele absolviert, ein Pokalspiel dazu noch, also drei Pflichtspiele. Aber ein Sieg, ein Unentschieden beim HSV, das Weiterkommen im DFB-Pokal. Und ich muss auch sagen, ich bin überrascht von Alexander Schmidt, der diese Möglichkeit, hier in Dresden arbeiten und trainieren zu dürfen, wirklich als große persönliche Chance sieht, der sicherlich nicht den großen Namen hatte, als er Ende April kam, aber der mich bis jetzt komplett überzeugt. Und das hatte ich so nicht erwartet.
Ja, also was den Namen von Alexander Schmidt betrifft, muss ich dir recht geben. Also er war im Profifußball, obwohl er ja schon einige Stationen auch hatte und auch bei 1860 schon teilweise auch erfolgreich gearbeitet hatte, eigentlich für Dresden ein unbeschriebenes Blatt. Das ist aber oft so, sage ich mal, dass Trainer, die mehr oder weniger aus der zweiten Reihe kommen, ja, nicht den Namen haben. Aber er hat von Anfang an, wie du es schon gesagt hast, diese Sache hier angenommen, so wie sie war, und tatsächlich auch ausgerichtet erstmal auf diesen Aufstieg, auf diese, ich glaube, es waren 6 Spiele, ne, die er da hatte, und hat dann diese Energie, die er da ausgestrahlt hat, eben auch weitergegeben und sich damit natürlich auch die Chance verdient, da weiterzumachen. Warum auch nicht?
Und er verkauft sich auch gut, sich und die Mannschaft, genau. Und Dresden.
Genau. Und ehrlich gesagt, ich hatte am Anfang gedacht, er soll nur eine Übergangslösung sein. Dafür muss man sich fast entschuldigen.
Das sage ich auch hier an dieser Stelle. Ich hatte wirklich den Eindruck, den hat Ralf Becker jetzt geholt, um das Ding bis zum Ende der Saison zu bringen, um die Mannschaft zum Aufstieg zu bringen. Und da muss ich auch wirklich sagen, da muss man sich fast entschuldigen, denn er macht es bislang sehr gut, auch mit der Vorbereitung, auch wie er sich verkauft in der Öffentlichkeit. Er kommt sehr gut an bei den Menschen. Mann, das läuft bis jetzt.
Und ich denke, das liegt einfach daran, dass er sich nicht irgendwie gibt, sondern dass er so ist, wie er rüberkommt.
Ja, er wirkt sehr authentisch. Du hast ja auch mit ihm schon sprechen können. Was hast du für einen Eindruck? Das ist ja dann immer noch mal was anderes, wenn man jemanden im persönlichen Gespräch kennenlernt. Wir wissen alle, das war in den letzten Wochen und Monaten nicht immer ganz einfach. Das wird jetzt hoffentlich wieder ein bisschen besser. Was hast du für einen Eindruck von Alexander Schmidt?
Also, das kann ich nur bestätigen, was du gesagt hast. Authentisch. Ist er auf alle Fälle jetzt freundlich. Er ist klar in seinen Aussagen, also er eiert nicht rum, er sagt auch mal etwas, was andere vielleicht hinter den Kulissen irgendwie verstecken würden. Er ist da geradezu, sagt ja auch selber, er hat nichts zu verbergen, und das finde ich erstmal eine sehr sympathische, gute Einstellung. Also ja, der passt.
Und den Stil, den er vermittelt, seiner Mannschaft vermittelt, der kommt natürlich gut an, weil der hier nicht abwartend ist und mal gucken, was hier passiert. Und wir bauen erstmal eine Mauer auf, sondern auch für einen Zweitliga-Aufsteiger versucht er mitzuspielen und versucht zu attackieren und ja auch das Heft des Handelns mit in die Hand zu nehmen.
Das ist auch eine sehr gute Strategie. Allerdings würde ich sagen, und das weiß er auch und das sagt er ja auch immer, Dynamo wird in dieser Saison noch Plan B brauchen.
Ja.
Ich glaube nicht, dass das zu 100% so durchzuhalten ist. Also, und auch auf jeden Gegner passt. Also man wird sich da auch anpassen müssen teilweise, aber ich denke, dass er auch dafür einen Plan hat und trotzdem prinzipiell dieses Offensive, dieses Attackieren, dieses aktive, intensive Spiel. Daran wird sich sicherlich nichts ändern, aber man wird sicherlich auch mal gucken müssen, dass man den Gegner etwas weiter, etwas tiefer empfängt.
Wie hat ja, ich habe ja das Pokalspiel am Freitag, war jetzt mein erstes Live-Spiel in dieser Saison bei den Spielen gegen Ingolstadt und den Hamburger SV, die habe ich nur aus der Ferne begutachtet, weil ich da noch im Urlaub war. Wie hat dir dieses Pokalspiel am Freitagabend gegen Paderborn gefallen? Ich fand, das waren 2 Mannschaften, die auf Weiterkommen gepolt waren. Das war ein echter Pokalfight, wo man auch mal die ein oder andere taktische Fessel beiseite gelegt hat.
Ja, das kann ich eigentlich nur bestätigen, Jens. Also genau so war es. Das macht natürlich Spaß, wenn im Pokal tatsächlich mit offenem Visier gespielt wird, da es einen Schlagabtausch gibt. Und natürlich hat auch Lukas Kwasniok recht, wenn er sagt, die letzten 2 Minuten, die beschreiben das Spiel. Mhm. Auf der einen Seite hatte nämlich Paderborn die Riesenchance. Der Schuss wird geblockt. Und auf der anderen Seite macht Dynamo nach der genialen Aktion von Flachodimos und der Coolness, wie es der Trainer gesagt hat, von Julius Kade, den Siegtreffer. Ja, das ist einfach, das ist Pokal, das macht's aus, das ist, ich will das wunderschöne Wort geil vermeiden, aber irgendwie ist es das doch.
Ach, das kannst du doch ruhig einmal hier heute sagen. Und geil ist auch, dass die Zuschauer wieder zurück sind. Muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe davon am Freitagabend so ein bisschen gezehrt, diese Energie aufzunehmen. Was hätten wir vor 3 oder 4 Jahren gesagt, wenn wir gesagt haben, 12.700, war es nur 12.700? Aber es war so eine Kulisse, weil man auch gemerkt hat, dadurch, dass im den K-Block ja momentan nur ja nicht mal 1.000 rein dürfen, dass das ganze Stadion mitmacht und dass das ganze Stadion versucht, eine gewisse Stimmung zu entfachen, die sich deutlich mehr angefühlt hat als 12.700.
Auch das kann ich wieder nur bestätigen. Wobei man ja sagen muss, dass der K-Block ja irgendwie auf die Dixie-Dörner-Tribüne
Auf die gegenüber sind sie rübergegangen.
Also ich denke schon, dass da die aktive Fanszene auch durchaus eine wichtige Rolle gespielt hat und da, um die Mannschaft zu unterstützen. Nichtsdestotrotz ist natürlich bei aller Freude über die Kulisse, muss man auch sagen, es ist schwierig, die Rückkehr der Fans, auch für die Fans, weil da gibt es ja auch kontroverse Diskussionen. Nicht umsonst war das Spiel diesmal tatsächlich nicht ausverkauft, was ja bei Ingolstadt noch der Fall war mit den 7.102 Tickets. Mhm. Es gibt halt die Skeptiker und so weiter. Also das wird noch ein spannender Prozess, die Rückkehr der Fans. Ich glaube, dabei bleibe ich, dass die Vereine nach der Pandemie, und Dynamo hat da vielleicht ein besseres Standing als andere, aber viel tun müssen, um tatsächlich wieder auf Zuschauerzahlen zu kommen wie vorher.
Da bin ich ganz bei dir, weil du anderthalb Jahre natürlich auch nicht so ad acta legen kannst und sagst, jetzt legt man das Wandern oder die anderen Hobbys, die ihr so bislang gemacht habt, beiseite, sondern kommt mal wieder zu uns ins Stadion. Das wird nicht so einfach und natürlich ist eine gewisse Grundskepsis da. Manche sagen, sie haben vom Testen die Nase voll, wollen sich nicht impfen lassen. Manche sagen, haben auch noch immer ein bisschen Respekt vor so großen Veranstaltungen, wo so viele Menschen zusammenkommen. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Gründe. Und trotzdem denke ich, solange die Mannschaft jetzt Werbung in eigener Sache betreibt, kommen die definitiv wieder, die am letzten Freitag da waren. Und die sagen zu dem einen oder anderen, da musst du dabei sein. Das ist einfach großartig, so wie die spielen. Das macht einfach Spaß.
Ja, genau. Also man muss erstmal sagen, dass man jeden, der da Skepsis hat, aus welchen Gründen auch immer, dass man das akzeptieren muss. Genauso wie man natürlich akzeptieren muss, dass es auch Leute gibt, die jetzt froh sind und die gerne auch im Stadion wieder Kontakt suchen und vielleicht da auch mal den Abstand nicht ganz so genau nehmen. Weil das ist einfach ein Lebensgefühl, ein wichtiges für viele Leute. Und es ist gut, dass es das wieder gibt. Und wir können nur hoffen und alle unseren Teil dazu beitragen, dass es lange so bleibt.
Natürlich muss man beide Seiten verstehen. Und man muss auch beide Seiten versuchen zu akzeptieren und dann nicht immer mit dem Finger auf den anderen zeigen, genau, oder in den sozialen Netzwerken gleich gegen die anderen bashen, sondern einfach mal versuchen, warum sind die so drauf? Warum reagieren die aktuell so? Und vielleicht auch ein bisschen Grundverständnis für den Andersdenkenden mitbringen.
Genau, das ist etwas, was in dieser Gesellschaft leider nicht mehr so selbstverständlich ist, wie es sein sollte.
Ich muss ja nicht immer sofort die andere Meinung haben, aber vielleicht ein bisschen Verständnis zu entwickeln, das hilft dann schon weiter. Lass uns bei Dynamo bleiben, vielleicht auch bei ein, zwei Spielern. Also da gibt's schon zum Beispiel einen Tim Knipping, der mich überzeugt, der ja zuletzt auch der Spielführer war der Mannschaft, der dort hinten in der Defensive so ein Fels in der Brandung ist und auch jeden Fall auch ein absoluter Typ ist und bei den Menschen draußen auch richtig gut ankommt.
Darf ich da den Trainer kurz zitieren? Tim Knipping ist im Moment unfassbar. Mhm. Hat Alexander Schmidt nach dem Pokalspiel gegen Paderborn gesagt. Und das trifft also in jeder Beziehung, also auf dem Platz, neben dem Platz, mit seinem sozialen Engagement, mit seiner Ausstrahlung. Das ist einfach große Klasse. Es ist ein Typ, der Dynamo unheimlich gut tut und sehr, sehr wichtiger Bestandteil der Mannschaft.
Und man muss immer wieder sagen, das ist ja eigentlich ein Zugereister. Der hat jetzt mit Dresden und Dynamo dieses Gefühl, musste der auch erst aufsaugen. Wir wissen alle, wie schwierig die letzte Saison war. Und der lebt Dresden mit jeder Phase, habe ich das Gefühl.
Ja, also er hat sich ja auch, das muss man ja auch noch wissen, er hat sich ja bewusst für den Wechsel zu Dynamo entschieden, obwohl er auch hätte in der zweiten Liga bleiben können. Und ist in die dritte Liga gekommen, weil er hier die Chance gesehen hat, A, zu spielen, klar, das ist natürlich nicht ganz unwichtig, aber B, auch etwas mitzuentwickeln, mitzugestalten. Und da hat er sich von Anfang an komplett mit identifiziert und ist geht in dieser Sache komplett auf. Und das ist schön, dass es sowas gibt, auch im Profifußball. Ich sag mal, wir haben da auch andere Beispiele schon gehabt, wenn ich an Micha Hefele denke zum Beispiel. Aber genau in diese Reihe passt auch Tim Knipping.
Mhm. Höfler hat jetzt seine Karriere beendet. Das nur noch kurz als Einschub. Ja. Ging da nicht mehr gesundheitlich. Ne?
Ja, schade drum, aber ich sag mal so, da jetzt zu mutmaßen, hätte er das eine oder andere Spiel weglassen sollen. Ich glaube, dann wäre, oder mal wegziehen sollen im Spiel, dann wäre Michael Häfele nicht der Michael Häfele gewesen und dann wäre er nie nach England gewechselt und vielleicht auch bei Dynamo nicht so erfolgreich gewesen. Er war der Typ, der seinen Körper nicht geschont hat, sich und den Gegner nicht geschont hat. Und ja, da hat er das Beste aus seiner Karriere gemacht, denke ich. Also er kann, glaube ich, stolz sein auf das, was er erreicht hat. Und ja, wenn der Körper dann nicht mehr mitspielt, muss man die Konsequenzen ziehen. Hm.
Zu Tipp Knipping noch, das ist neben Ruven Hennings von Fortuna Düsseldorf der einzige Spieler, der in die Kicker-Elf des Tages zweimal berufen wurde, an beiden Spieltagen. Also das zeigt auch so ein bisschen seine aktuelle Qualität. Und Qualität zeigt auch der Mann ganz vorne, finde ich, Christoph Daferner. Mein Gott, was der rackert und ackert dort vorne. Bei dem hat die Tankanzeige dann auch auf Reserve gezeigt, als er dann am Freitagabend runter musste.
Ich glaube, für Christoph Daferner muss der alte Spruch umgeschrieben werden, dass Stürmer nämlich an Toren gemessen werden. Ja. Das alleine macht ihn nämlich gar nicht aus. Er ist unheimlich wichtig für eben diesen Spielstil, was wir vorhin besprochen haben. Wenn er da vorne nicht so viel laufen würde, dann würde da schon ein ganz, ganz wichtiger Baustein fehlen. Mhm. Also ich finde, das macht er richtig, richtig gut.
Von den neun, wer überzeugt dich bislang da ganz besonders? Gab es ja auch Lob für den einen oder anderen Spieler.
Das schwierig einzuschätzen, weil er ist natürlich noch zu kurz und der eine oder andere hat noch gar nicht groß gespielt. Also ich denke, Michael Solbauer ist mit seiner Erfahrung auf jeden Fall ein Gewinn. Ja. Luca Hermann leider jetzt verletzt, hat mich in den ersten beiden Spielen positiv überrascht, dass der junge Kerl, der ja von Freiburg 2 kommt, also aus der Regionalliga, ohne Anpassungsschwierigkeiten in der zweiten Liga frech da sein Ding macht, das war schon toll. Ne? Schade, dass er jetzt eine Weile ausfällt. Aber auch Michael Akoto hat in den Einsätzen, die er jetzt hatte, seine Sache richtig gut gemacht. Also ich glaube auch, du hast das angesprochen, die Neuzugänge, so junge Leute, das stimmt teilweise, aber mit der Strategie jung und entwicklungsfähig ist Dynamo ja nie so schlecht gefahren in der Vergangenheit. Und ich glaube, dass Michael Becker und sicherlich auch Christian Walter da im Hintergrund ein gutes Auge bewiesen haben, was die Neuzugänge betrifft. Also die Spieler sind nicht nur an sich entwicklungsfähig, sondern die haben das Zeug für die zweite Liga, auch jetzt schon. Natürlich muss sich jeder Einzelne auch weiterentwickeln, das ist klar.
Einer wird wahrscheinlich noch kommen, oder?
Na, man geht ja davon aus, weil ja noch für die linke Abwehrseite oder für die linke Defensivseite, sagen wir es mal so, noch jemand gesucht wird.
Und dann ist man, glaube ich, sofern auch ganz gut aufgestellt für die Saison. Oder erstmal für die Hinrunde. Im Winter öffnet ja dann nochmal ein Transferfenster.
Ja, also ich denke, wenn, dann wird es wahrscheinlich noch Abgänge, Leihgaben,
gerade bei den jungen Spielern
vielleicht geben, aber vielleicht auch noch der eine oder andere, der dann doch hinten dran ist, den Verein noch verlassen. Also das kann ich mir vorstellen.
Weil dann ist
Der Kader ist natürlich sehr, sehr groß insgesamt.
Siehst du da Namen, die da jetzt sofort ins Auge stechen, wo du sagst, naja, da muss gucken. Na,
für die jungen Leute wie Simon Goldner ist es natürlich wichtig zu spielen. Ja. Ne? Also wenn die jetzt zu einem Drittligisten, im Zweifel auch zu einem Regionalligisten, der oben mitspielt, gehen und dann dort Spielpraxis sammeln können, dann wäre das schon richtig gut für die Jungs. Ne? Also ich denke, dass da der eine oder andere in Frage kommt. Ja, und man muss halt gucken, wie jetzt Diawusi zum Beispiel oder Lukas Stohr, ob die tatsächlich sich in der zweiten Liga eine Chance ausrechnen oder nicht.
Jetzt kommt am Samstagabend, auch eine Zeit, an die wir uns noch gewöhnen müssen, 20.30 Uhr, das erste Samstagabendspiel für Dynamo Dresden, Hannover 96. Wenn ich auf die Tabelle schaue, dürfte Dynamo Dresden sogar Favorit sein.
Genau. Also alles andere als ein klarer Heimsieg zählt natürlich nicht in Dresden.
Klar. Jetzt sag mal, die Konstellation, wie siehst du die? Also ist natürlich trotzdem...
Wir sind immer noch so sehr am Anfang der Saison, dass man es überhaupt nicht einschätzen kann. Also jedes Spiel ist noch eine Wundertüte irgendwo. Es ist auch tatsächlich auch Dynamo ja noch die Wundertüte. Insofern funktioniert das jetzt tatsächlich jedes Spiel mit dieser intensiven Art. Das hat jetzt dreimal funktioniert. Kann sein, dass die Mannschaft das auch dauerhaft hinkriegt, aber auch das muss man abwarten, weil das ist ja auch eine Kopfsache irgendwo. Ja, genau.
Wen hast du da bei den Zweitligateams vor der Saison, nach zwei Spieltagen kann man ja auch noch zum Saisonstart am meisten auf den Rechnungen, die üblichen Verdächtigen, wobei man jetzt bei Werder Bremen zum Beispiel sehen muss, nicht nur, weil sie im Pokal ausgeschieden sind, die haben jetzt natürlich schon einen qualitativen Aderlass.
Ja, also bei Werder muss man gucken, ob die das diesen Aderlass irgendwie kompensiert kriegen.
Schalke 04 bislang mit einem Sieg und einer Niederlage. Wir sind noch am Anfang der Saison.
Jens, das ist tatsächlich schwer einzuschätzen. Also was jetzt würde ich im Moment überhaupt keine Prognosen abgeben, weder nach oben noch nach unten. Auch deshalb, A, weil die Mannschaften sich teilweise noch finden müssen, B, ist das Transferfenster auch noch eine Weile offen. Da kann man auch noch abwarten, was da noch passiert. Also Werder muss sicherlich auch was tun. Also die können nicht nur abgeben, die müssen auch was holen.
Aber
also insofern, Geduld. Für eine Einschätzung ist es zu früh.
Aber ich würde zum Beispiel sagen, ich habe gestern mir in längeren Ausschnitten Ingolstadt gegen Aue angeguckt. Also das sind zwei Mannschaften, die auf jeden Fall noch was tun müssen. So wird es eine sehr, sehr schwierige Saison für beide Teams. Bei Ingolstadt hat man das ja hier auch schon in Dresden gesehen.
Ja, in Dresden habe ich das vor allen Dingen an der destruktiven Spielweise von Anfang an festgemacht, dass das schwierig wird, weil wenn man nach Dresden fährt und eigentlich von der ersten Minute an nur auf 0-0 aus ist, dann fährt man am Ende auch berechtigt mit dem 0-3 nach Hause. Also das war einfach in jeder Beziehung zu wenig. Aber es war auch nur ein Spiel. Gut, das zweite haben sie auch verloren, aber und Aue, denke ich, ja, ich sag mal so, man kann den gleichen Fehler wie Dynamo machen. Muss man aber nie. Also ich sag mal, man kann Pascal Testro abgeben. Kann man ja machen. Aber man sollte Ersatz haben. Das hatte Dynamo damals nicht. Nicht wirklich. Und das sehe ich jetzt in Aue auch gerade nicht.
Nee.
Also ehrlich gesagt, die Nummer, ein Stürmer, der dir pro Saison 10 Tore fast garantiert.
Und der auch noch komplett beliebt war. Der war ja auch in Dresden damals sehr beliebt, ist in Aue sehr beliebt gewesen. Und jetzt sagt man, okay, weil es in das Konzept des Trainers nicht mehr passt.
Ja, so war es ja letztlich dann hier irgendwo auch. Aber wie gesagt, halte ich für schwierig. Da müssen sie auch noch was tun.
Ja. Gestern mit der Vorlage zum zwischenzeitlichen 1:1. Aber ob der jetzt der Ersatz ist?
Ja, wird sich zeigen.
Ja.
Aber auch das, wie gesagt, ist zu früh zu bewerten. Also bei Aue sage ich immer, die kommen über ihre Mentalität. Und bis jetzt hat das meistens funktioniert.
Die Pokalsensationen werden weniger. Das ist auch so ein bisschen mein Resümee der ersten Pokalrunde. Also so ganz so viele Überraschungen. Klar, Bremen ist rausgeflogen gegen Osnabrück. Dann ist Babelsberg weitergekommen gegen Fürth und dann natürlich die Sensation mit Mannheim gegen Frankfurt. Aber ansonsten war es mit den ganz großen Überraschungen überschaubar. Ja, möglicherweise fliegt Wolfsburg noch raus, aber weil sie einfach die Regeln nicht richtig gelesen haben.
Eben, Wolfsburg fliegt da auch noch raus. Das ist doch eigentlich die Überraschung. Also, dass ein Trainerstab von gefühlt 200 Leuten, dass es da keinen gibt, der weiß, dass man nur fünfmal wechseln darf.
Das finde ich eben auch, Sven, dass Marc van Bommelmann, der ist natürlich der Hauptverantwortliche und der muss die Rübe hinhalten. Aber das ist nicht dessen Hauptaufgabe, die ganzen DFB-Regularien zu lesen. Ich habe gestern nochmal gehört, der DFB hat die Vereine auch informiert darüber, dass eben nur fünfmal gewechselt werden kann. Also so einfach kann sich da Wolfsburg aus der Nummer nicht rausreden. Nee. Und einer hätte es wissen müssen.
Ja, das ist schon eine Überraschung. Aber eher im negativen Sinne, dass sowas tatsächlich passieren kann. Hm. Ja. Das ist schon ja, ganz schwach.
Wären die Überraschungen weniger im Pokal, weil auch die Kluft größer wird zwischen erster, zweiter, dritter, vierter Liga?
Möglich, aber es waren noch sehr viele Spiele auch nah an der Überraschung. Wenn ich an Köln denke, ne, wo Marvin Schwebe, Ex-Dynamo-Torwart, dann zwei hält und so. Es war nah dran an der Überraschung. Und ja, natürlich kann man das jetzt so sagen, aber das ist diesmal eine erste Runde gewesen, wo am Ende drei Bundesligisten auf der Strecke bleiben. Es waren sicher auch schon mal mehr, da müsste ich jetzt auch nachgucken. Aber insgesamt, denke ich, kann man das nicht so pauschal sagen.
Du preist also Wolfsburg bei den ausgeschiedenen Mannschaften schon mit ein?
Ja, natürlich. Okay. Also es geht ja nicht anders, meiner Meinung nach.
Wiederholungsspiel kommt.
Ein klarer Regelverstoß, ja. Und damit sind sie ausgeschieden für mich. Wieso Wiederholungsspiel? Warum soll Münster jetzt nochmal antreten müssen?
Weil vielleicht der Schiedsrichter, so wird möglicherweise Wolfsburg argumentieren, auch nicht so richtig, also der Schiedsrichter, der vierte Offizielle, auch nicht so richtig wusste, wie die Regel ist. Also den muss man ja wohl mehrfach gefragt haben, ob man nochmal wechseln darf.
Na, herzlichen Glückwunsch. Also wenn das dann die Argumentation ist, dann verstehe ich nicht, warum es kein Wiederholungsspiel gab nach einem klar erkennbar falschen Videobeweis beim Tor von Patrick Schmidt damals gegen Darmstadt und der abgewiesen wurde. Also wo ein reguläres Tor durch einen Videobeweis in ein Nicht-Tor umgewandelt worden ist. Und jetzt macht man einen klaren Regelverstoß, wechselt den sechsten Spieler ein und dann soll das Spiel wiederholt werden. Würde meinem Verständnis von Fairness und von Sportgerichtsbarkeit auch widersprechen.
Du hast Marvin Schwebe als Ex-Dynamo gerade erwähnt. Ein anderer Ex-Dynamo-Keeper ist jetzt quasi zu seinem Verein zurückgekehrt. Benny Kirsten ist im Trainerstab der Sportgemeinschaft seit ein paar Tagen tätig. Was macht er da? Wie fühlt er sich? Er ist ja auch häufiger hier im Rasengeflüster. Ich kann den Menschen schon sagen, er wird auch wieder demnächst hier sich selbst dazu äußern. Freue ich mich auch schon sehr drauf. Aber erzähl mal ein bisschen, was sind so seine Tätigkeitsfelder?
Naja, er gehört zum Torwart-Expertenteam, wird da sicherlich seine Meinung mit einbringen. Und ich denke, dass er dann eben auch, was die Torhüterausbildung betrifft, sicherlich zumindest mit seiner Expertise erstmal da sich einbringen kann. Also ich denke, dass es immer gut ist, Identifikationsfiguren im Verein zu binden. Da sind zum Beispiel ja auch die Bayern ein großes Vorbild. Dynamo hatte das jahrelang vernachlässigt und hat es aber zum Glück wieder hingekriegt, was sehr, sehr viel mit Ralf Minge zu tun hatte, der auch ehemalige Spieler im Nachwuchs im Trainerteam dort mit eingebunden hat und so weiter. Und deswegen finde ich immer gut, wenn solche Leute, die auch noch dazu natürlich die fachliche Kompetenz dafür haben, wie eben Benny Kirsten, dass die dann auch wieder eingebunden werden.
Zum Schluss, sag mir mal noch deine Meinung zum viel diskutierten Thema Lionel Messi. Ganz Barcelona liegt in Tränen, dass der Star die Stadt verlassen hat. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ist ja so ein bisschen auch bekannt, dass ich Messi immer ein bisschen mehr präferiert habe als Cristiano Ronaldo. Aber bei mir hat so ein bisschen sein Ansehen Schramm bekommen. Also ich hielt das Ganze, was da am Sonntag passiert ist, auch für eine gewissermaßen ein Schmierentheater. Diese Tränen und das Taschentuch sich reichen. Sicherlich für ihn ein großer, ein nicht ganz einfacher Schritt. Aber er scheint ja schon mit Paris eine Übereinkunft erzielt zu haben am Sonntag. Und sage ich mal, wenn ich so sehr an dem Verein meines Herzens hänge, dann muss ich vielleicht auch noch ein bisschen mehr Geld verzichten als nur auf 50%. Ich glaube, er hat über 100 Millionen Jahresgage gehabt und ist nicht ganz unschuldig, dass Barcelona mit einer 500 Millionen Euro verschuldet ist. Und wenn ich dann so sehr an dem Verein hänge, dann sage ich vielleicht auch, okay, Freunde, ich spiele für noch ein bisschen weniger, weil mir Barcelona einfach so wichtig ist.
Also ich würde ihm die Emotionalität jetzt nicht absprechen wollen, weil das waren viele Jahre, auch erfolgreiche Jahre. Ich glaube auch, dass Profis Menschen sind und deswegen auch Gefühle zeigen dürfen und haben dürfen. Ich glaube nicht, dass er schuld ist, da würde ich dir gerne widersprechen, mit Schuld ist an dem finanziellen Desaster bei Barca, weil Barca hat es ihm ja gezahlt.
Ja, ohne Frage, ja sicher.
Und er hat zurückgezahlt, und zwar mit Leistung. Also das hat er ja nicht, also wenn die Preise nun mal so sind auf dem Markt, sind sie so. Natürlich kannst du jetzt sagen, wenn ihm so viel an dem Verein liegt, hätte er auf 3,50 Euro mehr vielleicht auch verzichten können, sich eben dann beim Bretagne-Urlaub ein Croissant weniger kaufen. Aber insgesamt denke ich, ja, er ist da mit Sicherheit nicht an dem finanziellen Desaster schuld. Und wenn man über die Finanzen und die Gehälter von Profis redet, dann öffnet man ein ganz weites Feld.
Ja,
dass das nie angemessen war, das ist ja überhaupt keine Frage. Und dass da Vereine, und das lange absehbar, über ihre Verhältnisse gelebt haben und jetzt das vielleicht auch noch nutzen, um es auf die Corona-Krise zu schieben, ja, das ist auch bekannt.
Ja, wenn ich alleine 110% oder 120% des kompletten Umsatzes in die Gehälter stecke, ja, dann kann die Rechnung ja gar nicht aufgehen. Wie soll das denn aufgehen? Also, und wo sollten jetzt die neuen Umsatzquellen herkommen beim FC Barcelona? Aus der viel diskutierten Super League, die dann Gott sei Dank relativ schnell zerplatzt ist. Wo sollte frisches Geld herkommen? Gerade in diesen schweren Corona-Zeiten.
Genau. Ich denke, die Vereine müssen sich erden. Ansonsten wird es einige vielleicht über kurz oder lang tatsächlich nicht mehr geben.
Oder du hast jemanden aus dem Nahen Osten wie Manchester City oder Paris Saint-Germain.
Ja, aber dieses Modell A, halte ich davon gar nichts. Das ist ja bekannt, glaube ich. Und B, glaube ich, auch das stößt an Grenzen irgendwann. Also so viele Milliardäre, die ein Spielzeug im Fußball brauchen und dann auch noch den Verein, oder nee, Verein ist es dann ja nicht mehr, die Aktiengesellschaft oder das Spielzeug spielen lassen, die gibt's nicht, glaube ich. Also in Deutschland haben wir jetzt mehrere Desaster damit erlebt, mit solchen Versuchen, ne? Uerdingen, Türkgücü und so weiter. Deswegen, ich halte das nicht für, um Gottes Willen, also wenn das Zukunftsmodell des Fußballs sein soll, dann habe ich damit nichts mehr zu tun.
Ja, da bist du sicherlich nicht der Einzige. Ist Paris Saint-Germain damit der Top-Favorit auf die Champions League im kommenden Jahr? Haben wir noch Donnarumma, Ramos mit dazu bekommen?
Ja, die haben, ja.
Haben keine schlechte Mannschaft, Mbappé und Neymar spielen, glaube ich, auch dort.
Ja, die haben aufgerüstet nochmal und ja, aber ich sage nochmal, individuelle Klasse ist die eine Seite. Die mannschaftlich auf den Platz zu bringen, ist die große Herausforderung. Und die ist erst recht eine große Herausforderung, wenn du sehr, sehr viele Stars, also Alpha-Tiere, in der Truppe hast. Da fehlen mir vielleicht dann am Ende ein bisschen die Wasserträger.
Das wird spannend. Wir werden das beobachten von der Ferne. Von der Nähe beobachten wir weiter Dynamo Dresden. Dann am Samstag in der zweiten Liga, Samstagabend gegen Hannover 96. Es war wie immer ein Fest. Wir haben ein paar Einblicke über die Bretagne bekommen. Und natürlich haben wir auch ausführlich über Dynamo Dresden gesprochen. Ich verspreche euch, in dieser Woche gibt es noch eine weitere Folge. Schauen wir auf die Bundesliga-Saison voraus. Erstmal vielen Dank an Sven Geißler von der Sächsischen Zeitung, von sächsische.de. Hat wie immer großen Spaß gemacht. Auf bald. Bis bald.
Mir auch. Bis dann. Danke, Jens. Ciao.
Das war das Rasengeflüster. Danke fürs Hören. Und denkt dran, abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, Audio Now und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Mehr Infos, mehr Hintergründe im Netz auf rasengeflüster.de.